Herzlich willkommen zu einer neuen Tell Your Story Podcast Folge. Ich habe es heute wirklich im Gefühl, dass es eine wirklich tiefe Podcast Folge wird. Deshalb bleib bis zum Ende dran. Mein heutiger Gast steht für wahrhaftige Transformation durch Inner Engineering und dem Glauben zu Gott. Zu seinen größten Erfolgen zählen seine finanzielle Unabhängigkeit durch den Glauben an sich selbst, sich verwundbar zu zeigen und dass er Vater von seinem Sohn Isaiah ist. Er beschreibt sich als humorvoll, tiefgründig und harte Schale, weicher Kern. Herzlich willkommen, Adrian Harich.
Hi, ich freue mich sehr hier zu sein und bin sehr gespannt, was mich heute erwartet.
Yes, ich freue mich auch wirklich sehr, dich heute interviewen zu dürfen. Und starten wir mal direkt ins Thema rein. Wie ich das auch direkt am Anfang gesagt habe, im Intro, ja, du stehst für Transformation durch Inner Engineering. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Und wie bist du denn eigentlich dazu gekommen?
So ein sehr, sehr schwieriges Wort. Ich glaube, dass der Mensch, also der wir alle ja irgendwo sind, die komplexeste Maschine der Welt ist. Ja, wir leben ja in einer Zeit, wo wir alles bedienen können. Wir können unser Smartphone bedienen, wir können unser Auto bedienen, unser Fernseher, aber wir haben nie gelernt, uns selbst zu bedienen. Und Mensch zu sein ist gar nicht so einfach. Ja, so, ich meine, wir kommen alle auf die Welt und dann, ja, herzlichen Glückwunsch, ist ein Mann, eine Frau, ein Mädchen, ein Junge, aber keiner hat uns jemals gezeigt, wie man mit dieser Maschine, so nenne ich es immer, den Menschen, damit umgeht. Und das hat ich schon sehr früh oder schon sehr früh Probleme damit gehabt, ja, mit mir selber auch klarzukommen. Ja, Gedankenchaos gehabt, emotionales Chaos, wer kennt das nicht? Und dann habe ich irgendwann mal geschaut, okay, wie kann man denn diese Maschine bedienen? Und so kam ich dann auf das Thema Inner Engineering und würde heute sagen, neben dem Glauben ist es das, was einen gesunden Menschen ausmacht. Also auf der einen Seite sich selber kennenzulernen, zu verstehen, wie funktionieren meine Gedanken, funktionieren meine Emotionen, funktioniert die Energie letztendlich, die ich auch erzeuge. Und vor allem auch eine sehr intensive Beziehung zu Gott zu führen. Das verbindet uns beide, ja.
Yes, richtig. Und da will ich auch direkt mal ansetzen, weil du sagtest ja, dieses innerliche Chaos und so weiter. Da du ja das gerade erwähnst, heißt das, du bist ja auch durch etwas dann dementsprechend gegangen. Ja, vielleicht hast du da so ein paar Einblicke dazu, wo wir vielleicht so ein bisschen reinzoomen können, damit wir uns das besser vorstellen können, durch was denn du genau gegangen bist.
Sehr gerne. Also ich fange vielleicht mal so an. Der Mensch, der jetzt hier sitzt und in die Kamera spricht, den hat es vor vielen Jahren gar nicht gegeben. Also ich war ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Ich war so ein Mensch, ich war immer am Gamen, Computerspielen und habe mich quasi so vor der realen Welt geflüchtet. Ja, ich glaube, das kennen viele. Ja, der eine macht es vielleicht in Online-Games, der andere macht es, indem er, keine Ahnung, ständig unterwegs ist und feiern geht und sich ablenkt. Und ich habe nie irgendwie es geschafft, mal wirklich nach innen zu schauen. Ja, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Das war für mich damals nichts Außergewöhnliches, sage ich mal, mit zwei Elternteilen groß zu werden. So, ich kannte meinen Papa als meinen Papa und meine Mutter als meine Mutter. Und ich habe eigentlich nie so die Erinnerung an beide gehabt. Ja, es hat mich aber damals schon sehr getriggert, wenn ich Familien gesehen habe, die glücklich waren, weil ich hatte das nicht als Kind. Ja, ich erinnere mich noch, ich musste damals einen Aufsatz schreiben in der Schule. Da ging es darum, was macht dein Vater beruflich, was macht deine Mutter beruflich. Und ich habe es nie so wirklich gewusst, weil ich zu beiden immer nur so ja, wie soll ich sagen, Bezug hatte, der immer so ein bisschen schwammig war. Und habe dann schon früh gemerkt, wie wichtig die Familie ist. Ja, das kennen wir auch aus der Bibel, also wie wichtig es einfach ist, da aus geheilten Verhältnissen zu kommen. Und heute bin ich ja selber Papa und ich kann das jetzt auch aus der Perspektive eines Vaters sehen, weil ich habe damals schon immer so das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie ein Außenseiter und kam mit mir selber nur sehr, sehr schwer klar. Ja, ich habe damals schon sehr viele Emotionen gehabt, die ich nicht richtig zuordnen konnte. Und ich glaube schon, dass die Trennung meiner Eltern im Nachhinein betrachtet ein sehr, sehr großes Thema für mich war, weil ich auch oft als Kind gesehen habe, oh, guck mal, die haben noch beide Elternteile und die lieben sich noch. Und dann, ja, war es ja doch schon eine Seltenheit. Ich komme vom Dorf, dass die Eltern sich getrennt haben. Ist ja nicht so wie heute in der Großstadt. Ja, ich bin ja in Saarbrücken geboren, komme aus einer ganz, 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 ganz kleinen Gemeinde, sage ich mal. Und da war man schon so als Patchwork-Kind etwas Besonderes und das ist nicht unbedingt positiv. Und das habe ich schon sehr früh gespürt, habe es aber erst sehr spät aufgearbeitet, wie sehr ich darunter auch gelitten habe, ne?
Sehr interessant, ja. Also das heißt, das hat sich dann, also als Kind hast du das dementsprechend mitgenommen in deine Jugend und in deinen frühen Erwachsenenalter, oder?
Genau. Gut gesagt, ich glaube, die ersten 7 Jahre sind die entscheidendsten Jahre unseres Lebens. Ja, also das merke ich jetzt auch immer wieder, wenn ich mit Klienten arbeite. Wir unterschätzen, was die Kindheit eigentlich für eine Auswirkung hat. Weil man muss ja so verstehen, in den ersten 7 Jahren wird unser Verstand programmiert. Ja, das heißt, die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir fühlen, basiert ja immer alles auf dem Verstand. Ja, und wenn da in dem Verstand schon gewisse Glaubenssätze kommen, ja, wie zum Beispiel eine Familie, die hat keinen Halt, ja, eine Familie, das ist etwas, was man so aufteilen kann, das braucht kein Fundament, dann wirkt sich das natürlich auf deine Art und Weise aus, wie du natürlich über die Welt denkst, ne? So, ich sage immer, die Welt ist nicht, wie sie ist, die Welt ist so, wie wir sie glauben. Ich glaube daran, die Welt ist böse, ich sehe nur Böses. Ich glaube daran, die Welt ist gut, ich sehe nur Gutes. Und so gab es ein, zwei vielleicht noch Momente in meinem Leben, die auch bei mir vieles verändert haben. Zum Beispiel erinnere ich mich noch daran, ich hatte damals so einen Freundeskreis, ja, wie jeder auch. Wir waren Jugendliche, haben auf dem Spielplatz gechillt, haben das erste Bier getrunken. Und dann gab es einen Moment, an den ich mich erinnere, dann ist eine sehr gute Freundin von heute auf morgen beim Autounfall gestorben. Das war sehr, sehr tragisch, weil ich wurde damals noch nie mit dem Tod konfrontiert. Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt vom Tod nur in der Zeitung gelesen, bei den Zeitungsannouncen. Und plötzlich war das dann ein Schock, als mich ja, eine sehr gute Freundin anrief und gesagt hat, ey Adrian, die Mona ist tot. Und das hat wirklich dazu geführt, sage ich dir, dass sich der ganze Freundeskreis von heute auf morgen verteilt hat. Ja, und ich habe dann gemerkt, ich bin so ein Mensch, ich ziehe mich zurück. Ja, also ich bin da nicht mehr raus, sondern ich war dann in meiner Depression, habe mich dann in Online-Spielen geflüchtet. Also ich war damals, vielleicht kennt das der ein oder andere, auch World of Warcraft süchtig, ja. Habe quasi mir einen Charakter erstellt und war die ganze Zeit nur noch am Gamen. Und das war sehr schwer für meine Mutter, weil sie nicht mehr wirklich an mich rankam. Ja, weil ich einfach so ein Mensch war. Ich konnte damals nicht mit Emotionen umgehen. Ich habe es nie gelernt. Ja, wir können nur mit dem umgehen, was wir gelernt haben. Meine Eltern hatten nie den Space, mir das beizubringen, weil sie es selber nicht besser wussten. Ich sage immer, wir sind alles Opfer von Opfer. Also ich möchte ganz kurz sagen, meine Eltern sehen das wahrscheinlich. Ich liebe heute beide sehr und bin beiden unendlich dankbar. Aber man muss halt einfach verstehen, dass wenn man nicht nach innen blickt und sich nicht heilt, ja, dazu kommen wir ja gleich, dann wird sich das mein ganzes Leben auswirken. Es hat Auswirkungen auf mein gesamtes Leben. Und das habe ich schon früher erkennen dürfen, dass auch Trauer etwas ist, was wir verarbeiten müssen, ja. Wir denken immer, jemand stirbt und das ist ja in Ordnung und wir können das jetzt einfach wegdrücken. Wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit zu trauern. Das ist so, so wichtig. Und das habe ich quasi alles, wie man so schön sagt, irgendwann nachgeholt. Aber das war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben damals, ne? Weil wenn du von heute auf morgen so einen Menschen verlierst, den du sehr mochtest, noch sehr jung, also ja, war ja noch ein junges Mädchen zu dem Zeitpunkt, dann ist das so absolut surreal und du denkst dir so, ey, das kann nicht sein, so, what the fuck ist gerade passiert, ne? Also war schon echt hart, ja.
Absolut, das macht ja dann dementsprechend auch was mit dir und so wie du das ja auch ausgeführt hast, hast du ja auch gesagt, dass du verfällst dann ja in Depressionen, flüchtest dann dementsprechend ja von der Realität und du bist ja dementsprechend ja auch dort dann eine Zeit lang geblieben. Aber wie hast du dich selbst denn konfrontiert? Und hast dann an dir gearbeitet, um aus dieser Depression, sage ich mal, aus diesem Trauma herauszukommen.
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt und ich liebe diese Frage, weil du musst dir vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt ja, also ich war in meinem Computer gefangen. So, mein Leben bestand nur darin, ja, zu spielen. Und ich habe irgendwann sogar angefangen, dieses Zimmer so mir zu gestalten, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Ich habe mir dann eine Mikrowelle hingebaut, einen Wasserspender hingebaut. Also wirklich so, du lachst jetzt, weil ich muss selber darüber lachen, weil ich mir denke, so heute und damals, diese Menschen gibt es nicht mehr. Und ja, wir können alles verändern. Also dieser Spruch, ich bin halt, wie ich bin, das ist Schwachsinn. Und ich erinnere mich noch, es war einer der Tage, ich war wieder am Spielen mit meinem Headset, war in meine Online-Welt geflüchtet. Und auf einmal knallt es an meiner Zimmertür. Also nicht nur so ein bisschen, sondern ja. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja, so, als ob irgendwie so die SEK, das Sonderkommando, durch die Tür stürmen möchte. Und das war mein Bruder. Ja, also ich habe einen Bruder, Timo, der dann einfach in meinem Zimmer stand und mich echt angeschrien hat und gesagt hat, ey Junge, du schmeißt dein ganzes Leben weg. Du bist die ganze Zeit am Zocken. Du siehst scheiße aus. Also wirklich mal so mich mit der Wahrheit konfrontiert. Und er hat gesagt, wenn du so weitermachst, dann wird dein ganzes Leben den Bach runterlaufen. Und hat er eine Sache gesagt. Aber du bist mein Bruder und ich kann dabei nicht zusehen, dass du so verkommst. Und übrigens, da hat ein Fitnessstudio aufgemacht. Das war dann eins der ersten McFit-Studios damals, zu dem Fitnessstudio-Hype in Deutschland. Und ich will, dass wir da hingehen und ich mache dich richtig fit. Und heute weiß ich, dass er damals mein erster Mentor war. Also das, was ich heute für andere bin. Ich habe es nur damals nicht verstanden. Und jetzt komme ich auf ein Coaching-Prinzip, das ich habe. Wenn man in einer Depression ist oder in einem Trauma, dann hilft manchmal das Mitgefühl nicht so viel, wie wir denken, weil es bestätigt diese Situation. Und damals hat er ja quasi eine gewisse, wie soll ich sagen, ein gewisses Temperament, eine gewisse maskuline Energie in mich reingebracht und die hat mir geholfen, mein Leben zu verändern. Ja, also er hat mich quasi motiviert, aus diesem Loch rauszukommen. Ich bin ihm heute unendlich dankbar und glaub mir, das war damals alles andere als angenehm, weil die Wahrheit tut.
Weh.
Und die Wahrheit hatte er mir ausgesprochen. Ich habe es nur selber nicht mehr gesehen. Und heute weiß ich, er war mein erster Mentor, auch wenn ich damals nicht wusste, was ein Mentor oder ein Coach ist. Ne? So kennt das vielleicht jeder, mein Vater oder meine Mutter, das sind heute unsere besten Mentoren, sage ich immer. Ne?
Ja, krass. Also das heißt, du bist dann dementsprechend mit ihm öfters zum Sport dann gegangen und dadurch bist du ja dann auch raus aus deiner Situation, aus deinen vier Wänden ja auch gekommen und wurdest dann wieder mit der Realität ja konfrontiert.
Genau, genau.
Und was kam danach?
Ich will erstmal ganz kurz noch, wenn du magst, den Prozess beschreiben, weil der ist schon
Gerne.
interessant. Ich bin so ein Mensch gewesen, ich habe das immer in Extremen gemacht. Also musst dir vorstellen, von dem extremen Gamer wurde ich plötzlich zum extremen Fitnessfreak. Und das hat natürlich was mit mir gemacht. Bedeutet, als ich angefangen habe abzunehmen, als ich angefangen habe Sport zu machen, ich hatte damals auch noch Haare, ja. Da kam auch plötzlich dann von außen die Resonanz, weißt du, oh, guck mal, der Adrian, ne, der wird auf einmal interessant. Und mein Bruder, der war immer der größte Frauenschwarm. Ich war immer so, ja, das ist halt der Bruder von Timo. So, ja. Und plötzlich hat man so gemerkt, so, ja, da geht was. Und ich habe auf einmal auch, ja, fanden Frauen mich auf einmal interessant. Und das hat schon was mit meinem Selbstvertrauen gemacht. Wenn es auch nur oberflächlich war, was ich später herausgefunden habe. Es gibt ja für mich immer zwei Arten von Selbstvertrauen. Dieses geheilte Selbstvertrauen. Und das aufgesetzte Selbstvertrauen. Aber es hat mir erstmal so die Möglichkeit gegeben, die Realität auch als schön zu sehen. Ja, zu merken, okay, wenn ich an mir selbst arbeite, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Außenwelt. Ja, weil das, was ich selber im Inneren bin, das ist das, was ich im Außen sehe. Das, was ich glaube, ist das, was ich sehe. Ich habe plötzlich geglaubt, ich kann mein Leben verändern, geglaubt, dass ich gut aussehe. Und das hat sich natürlich auch übertragen. Und dann habe ich tatsächlich auch eine Beziehung gehabt, ja, die in meinem Leben eine sehr, sehr große Auswirkung hatte, weil diese Beziehung für mich das erste Mal war, dass ich überhaupt lieben konnte, sage ich mal so, dass ich eine Person geliebt habe. Und da sind dann auch definitiv Dinge passiert, die dann das erste Mal mein Herz gebrochen haben, so wie man das halt auch kennt, die erste Liebe, das erste Mal verletzt werden. Und das hat mich dann auch nochmal in ein sehr großes Loch gerissen, wo ich gleich gerne noch ein bisschen mehr dazu erzähle, wenn du magst. Ja.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ja.
Aber kurz davor möchte ich da noch mal in das Wort reinzoomen. Ja, Selbstvertrauen, was du gerade eben genannt hast, dass es zwei Formen ja dementsprechend gibt. Wie definierst du das?
Also. Früher habe ich immer das Bild gehabt von Selbstvertrauen. Das sind doch die Menschen, die laut sind, die schreien, die auf der Bühne stehen und die anderen motivieren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das eigentlich nur ein Muster von tiefer Unsicherheit ist. Ja, Selbstvertrauen ist ruhig in der Wurzel. Selbstvertrauen bedeutet, wie sehr kann ich mir vertrauen, auch wenn es außen laut ist? Und das muss man mal verstehen. Ein Hurricane zum Beispiel, man denkt ja, mein Hurricane ist laut, aber die Mitte vom Hurricane ist ja ruhig. So, und deswegen sage ich immer, ich bin ein Hurricane. Im Innen ruhig, wenn ich will, im Außen laut, und ich kann diesen Hurricane darstellen. Und das habe ich damals nicht verstanden, weil ich war im Außen plötzlich, ich hatte keine Angst mehr, Frauen anzusprechen. Ich hatte keine Angst mehr, auf der Bühne zu sprechen. Ja, dazu komme ich dann etwas später. Ich hatte keine Angst mehr, jemand die Meinung zu sagen. Aber wehe, jemand hat mir mal die Meinung gesagt. Aber wehe, jemand hat mir mal gesagt, ey, der Auftritt, der war nicht gut. Oder ich habe mal wieder einen Konflikt gehabt. Plötzlich war ich innerlich total unsicher. Und deswegen sage ich, was hast du für eine Sicherheit bei dir selbst? Wie sehr kannst du dir selbst vertrauen? Aber um sich selbst zu vertrauen, muss man sich selbst erstmal kennen. Und da wir alle ja, jetzt wird es vielleicht ein bisschen tiefgründig, deswegen hast du schon am Anfang gesagt, jetzt gehen wir richtig rein. Und da wir alle ja auf die Welt kommen als perfekt von Gott, ja, wir werden ja perfekt geboren und wir kommen ja auch auf die Welt, um unsere Eltern zu triggern. Wenn deine Eltern zum Beispiel komplett ruhig sind, dann kommst du als lautes Baby auf die Welt, um deine Eltern wieder so ein bisschen lebendig zu machen. Ja, das habe ich erlebt und das ist bei meinem Sohn ganz genauso. Meine Freundin und ich, wir sind komplett gechillt. Mein Sohn, der ist dieser Hurricane, aber von innen und von außen. Und was wir dann oft machen, ist, wir versuchen, unsere Kinder zu verändern, unbewusst, weil wir denken, der ist zu temperamentvoll, der ist zu emotional, ja. Und dadurch verändern wir das Wesen, das uns Gott gibt. Das ist ja individuell das Wesen. Jeder Mensch hat ein eigenes Wesen. Und dann irgendwann denkst du, du bist nicht in Ordnung. Du bist eigentlich, sage ich mal, jemand, der Temperament rauslassen will, aber es nicht mehr kann, weil man dir gesagt hat, wenn du laut bist, wirst du nicht geliebt. Dann entsteht zum ersten Mal so dieser Glaubenssatz, ne? Und das fühlt sich dann irgendwann fremd an. Und deswegen sage ich immer mit einfachen Worten, jeder Mensch hat ein Kostüm, das ihm jemand angezogen hat. Und die meisten Menschen sehen das auch, außer man selbst. Ja, außer man selbst. Und ich glaube, wenn das Kostüm dann irgendwann abgelegt ist, man sozusagen nackt ist, ja, mental nackt, dann fühlt man sich wohl, dann kennt man sich selbst und dann kann man sich vertrauen. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess auf jeden Fall.
Ja, eine sehr, sehr spannende Ausführung. Und um nochmal kurz zu deiner Story zurückzukommen,
Gerne.
hast du ja gesagt, dass es da einen Punkt gab, der natürlich mit dein Herz wurde gebrochen, du dann wieder in ein Loch dann dementsprechend gefallen bist. Und was kam denn danach? Beziehungsweise wie bist du da dann herausgekommen?
Also, das ist eine sehr gute Frage, weil jetzt komme ich zu dem Punkt. Der Moment, als ich damals die Mona verloren habe, also meinem Freundeskreis, wo nur eine Freundin war, und auch der Moment, wo ich mich von oder wo meine Freundin sich damals von mir getrennt hat, da war ja ein Schmerz. Und es war der gleiche Schmerz. Einmal war es nur eine Trennung, einmal war es der Tod, aber der Schmerz war der gleiche. Und ich habe mich dann gefragt, was ist das? Warum ist der Schmerz da? Und dann habe ich das wirklich mit mir selber mal so tief in mich geblickt, weil ich sage immer, ein Coach, der weiß ja nicht mehr über dich als du selbst. Das muss man ja schon mal wissen. Du kennst ja die Antwort. Ein Coach kann dir nur helfen, eine Perspektive einzunehmen, damit du es richtig siehst, ja? Und dann kam bei mir ein Gefühl hervor und das Gefühl war das Gefühl von Einsamkeit. Es war Einsamkeit. Und ich sage, es passieren uns gewisse Dinge, die wir nicht verstehen, aber eigentlich ist es nur, weil Gott uns so sehr liebt, er will, dass wir genauer hinschauen. Und weißt du, diese Einsamkeit, die war schon immer da. Die war schon immer da bei mir. Von der Trennung meiner Eltern natürlich. In der Kindheit habe ich das erlebt. Als ich die Freundin verloren habe, da war immer dieses eine Gefühl und ich habe es erst nicht erkannt. Und als dann damals in der Schweiz, wir sind zusammen die Schweiz gezogen, die Türen zu waren und die Katzen waren weg, wir hatten zwei Katzen. Ich war so unglaublich einsam. Das ist so richtig, wenn du keinen Boden mehr hast, so wirklich so, was mache ich mit meinem Leben? Also, was passiert? Und das war so der Tiefpunkt in meinem Leben. Und ich sage hier immer, wenn man ganz unten ist, das ist schön, dann kann es nur nach oben gehen, weil tiefer geht es nicht mehr.
Yes.
Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, wo das herkommt, warum bist du einsam? Und angefangen, mich diese Angst auch zu stellen. Heute weiß ich, dass, das kann ich jetzt schon mal sagen, man kann es sehr, sehr stark beheben, das Problem von Einsamkeit, sehr viel tun. Aber die vollkommene Fülle, die haben wir nur mit Gott.
Eine sehr, sehr spannende Überleitung, sage ich mal, diesbezüglich. Du hast es ja schon bereits so ein bisschen angeteasert, beziehungsweise hast es auch schon erwähnt, ja, dass Gott sehr präsent ja auch in deinem Leben ist, wie vielleicht auch bei dir, lieber Hörer. Deshalb, ja, hörst dir genau an, und lerne auch von der Perspektive auch. Und da will ich dich auch fragen, ja, weil du ja sagst, Gott ist so wichtig. Wie wichtig ist denn Gott für dein Leben? Beziehungsweise, wie wirkt es sich in deinem Leben denn überhaupt aus?
Also, ich glaube erstmal, ich bin Gott wichtiger, als er mir ist. Und das ist eine krasse Aussage, weil ich merke immer, wenn ich mit Gott bin und wenn ich bewusst die Beziehung zu Gott suche, dann ist in meinem Leben unendliche Fülle. Es gibt aber auch Phasen in meinem Leben, wo ich die Beziehung nicht genug pflege. Deswegen sage ich immer, Gott ist uns so wichtig, jedem Einzelnen. Gott liebt jeden Einzelnen. Aber Gott ist nicht so, und das habe ich in meinem Leben festgestellt, dass er an der Tür klopft und sagt, Adrian, hallo, hier bin ich. Sondern er so wartet, dass wir zu ihm kommen. Ja, und das spüre ich immer wieder. Und deswegen, wenn du mich fragst, wie wichtig ist mir Gott, dann würde ich sagen, ich bin da einfach ein ehrlicher Mensch. Tief im Inneren ist das Wichtigste, was ich habe. Es ist mein Fundament. Da ich aber auch ein Mensch bin, bin ich oftmals dazu in der Lage oder oftmals nicht in dem Bewusstsein, es genauso zu wertschätzen. Bedeutet, ich mache manchmal Dinge, die viel unwichtiger sind, unbewusst wichtiger als Gott selbst. Ja, weil ich dann in einem Mangel bin, weil ich dann denke, es ist nicht genug, weil ich dann denke, ich bin kein guter Vater, weil ich meinen Sohn und mein Business versuche in Einklang zu bringen. Verstehst du? Deswegen ist das immer eine Aussage, ich bin heute sehr reflektiert oder behaupte es zu sein, wo ich erstmal drüber nachdenke, bevor ich das ausspreche, weil es geht ja jetzt nicht um irgendwas. Es geht jetzt ja nicht um, ey, welches Handy hast du oder welches Mikrofon hast du oder welches Kopfhörer, sondern von wem kommt das alles? Und das ist ja Gott. Sondern muss man schon achtsam sein, wie man darüber spricht, weil das ist ja eine, für mich eine Vollkommenheit, eine Perfektion, die uns geschaffen hat und wir sind ja voller Fehler. Und jetzt redet ein Fehler über Perfektion. Das ist schwierig. Deswegen fragst du mich, was bringt die Perfektion? Ich glaube, sie ist immer dann in meinem Leben präsent, wenn ich erkenne, wie perfekt ich bin. Und ich erkenne diese Perfektion, wenn ich erkenne, dass Gott mich geschaffen hat als ein Wunder, weil der Mensch ist ein Wunder. Das darf uns allen bewusst sein. Es gibt 60 Millionen Bewerber auf diesen Spot, auf diesen Platz, den du hast. Vor deiner Geburt, 60 Millionen Spermien, habe ich mal gehört, wollen auf die Erde und du hast es geschafft. Das ist schon krass, oder? Und ich denke, weil viele fragen mich ja, gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Und ich war ja sehr tief in der spirituellen Welt und da wird einem ja erzählt, du bist Gott. Aber ich glaube, an Gott zu zweifeln ist wie, dass wenn du vor einem Bild stehst und das Bild ist perfekt mit allen Farben und du denkst, das Bild hat sich selbst gemalt. Ja, so sehe
Krass.
ich Gott als ein Künstler. Für mich ist Gott ein Künstler. Ein Künstler, der die Welt und das Universum geschaffen hat. Und was ist das Leben ohne Kunst? Was ist das Leben ohne Farbe? Und manchmal sehen wir die Farben nicht. Und das kennt, glaube ich, jeder. Deswegen ist das eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Weil mein Leben ist leider nicht immer so bunt. Auch heute noch nicht. Jetzt denkt man, als Coach muss doch immer gut gelaunt sein. Nö, ich habe auch schlechte Tage. Oft, wo es mir nicht gut geht. Aber dann weiß ich, da ist immer einer oder eine oder was auch immer. Ich glaube, Gott hat das Ego nicht. Gott braucht kein Gendern. Wenn man das mal so sagen darf. Dann weiß ich, da ist immer einer, sage ich immer, weil für mich ist Gott irgendwie der Vater. Das hat so eine stärke, warme, männliche Energie. Das ist so der Vater, wo ich mich anlehnen kann. Und ich weiß, ich muss nur einmal rufen und der ist sofort da. So wie jetzt, im Moment.
Mega.
Super.
Mega, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn wir jetzt jemanden haben, also versetzen wir uns mal in die Lage zu jemanden, der sagt, ja, ich bin jetzt weit gekommen, ja, mit meinem Business oder whatever, aber ich merke, da draußen ist noch mehr und ich merke, ich bin auf meinen eigenen Möglichkeiten begrenzt, aber ich merke, irgendetwas gibt es da draußen. Wie kann denn so ein Mensch zu Gott denn überhaupt finden? Also mehr da draußen meine ich zu Gott, also dass er zu Gott finden will, aber noch so innere Widerstände hat, ja.
Also ich glaube fest daran, dass jeder Mensch hat ja ein gewisses Tempo, in dem er wächst. Ja, und das ist in Ordnung. Es gibt Menschen, die finden mit 10 Jahren zu Gott, die haben das Glück, dass sie aus einem Elternhaus kommen. Das erlebe ich sehr oft, wo Gott immer schon ein Thema war. Ich habe viele sehr gläubige Freunde, die weitaus mehr den Glauben praktizieren als ich. Und das sind wundervolle Menschen, die kennen Gott schon seit der Kindheit. Und ich hatte nicht dieses Privileg, sondern ich musste erst mal vom Weg abkommen, sage ich mal, um Gott dann letztendlich zu begegnen. Ich glaube, jeder Mensch, jeder, egal ob du jetzt ein Millionär bist, ob du ein Milliardär bist, ob du ein Normalverdiener bist oder ob du kein Geld hast, jeder Mensch weiß, da ist ein Loch in seinem Herzen. Jeder Mensch sucht nach etwas. Der eine sucht es in der Ernährung, der andere sucht es in Frauen, der andere sucht es im Geld. Aber jeder merkt, sobald er es hat, will er noch mehr. Es ist diese wie sagt man, unersättliche Verlangen nach noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich kenne das bei mir selbst. Und das Einzige, was das jemals stillen konnte, war die Liebe Gottes. So, und die ist ja nicht im Verstand zu finden. Die ist ja wirklich im Herz zu finden. Ich spüre das immer im Herz, so, wenn ich mit Gott bin. Und ich glaube, jeder muss irgendwann oder darf irgendwann realisieren, da ist etwas, das dich unendlich liebt. Und wenn du das hast, dann ist alles andere, verstehe mich nicht falsch, ich liebe Geld. Geld ist wundervoll. Ich kann mit Geld tolle Dinge tun, ja, meiner Familie helfen, Freiheit. Nur wenn ich jetzt Geld neben Gott stelle, dann gibt mir das hier so viel, also Gott, oder ich muss auf dem Stuhl stehen, weißt du, wenn ich so und das plötzlich nur noch so viel. Und das ist es. Also Gott sollte dein Hafen sein, dein Fundament. Du solltest wissen, alles, was du tust, ob du jetzt Geld verdienst, ob du jetzt feiern gehst, ob du jetzt, was weiß ich, kochst, egal was. Du solltest immer wieder wissen, wenn du zurückkommst, ist da immer etwas, das dich liebt. Und das kann dir nichts anderes geben. Und wenn du das hast, dann kannst du auch nicht scheitern, weil wohin willst du fallen? Das Tiefste, wo du fallen kannst, ist ja in die Hand von Gott. Und wenn du diese Hand nicht hast, dann fällst du und fällst und es kommt dir vor wie ein endloser Fall. Deswegen würde ich jedem einfach mal das einfach mal so tun als Aufgabe. Frag ihn doch mal heute Abend. Lad ihn doch mal ein in dein Leben. Lad doch Gott selbst mal ein. Frag ihn doch einfach mal am Abend, bevor du schlafen gehst. Ey Gott, so fing es bei mir an, wenn es dich gibt, dann mach was.
Yes, absolut. Also das ist wirklich sehr, sehr powerful. Und Also ich finde auch, dass wir, wie soll ich sagen, also anders gesagt, also bei mir war das so der Moment, wo ich mein Leben komplett Gott überlassen habe. Also das heißt, wie du es ja auch schon so schön gerade gesagt hast, es so in die Hand zu legen. Und genau das habe ich mit meinem kompletten Leben gemacht. Also das heißt, auch mit meinen Entscheidungen, die anstehen, habe ich gesagt, ja, Gott, diese Entscheidung steht an. Ich weiß nicht, ich habe gar keine Ahnung, was ich machen soll. Gib mir einen Impuls, ja, dass ich es auch merken oder auch spüren kann in einer Art und Weise, die für mich so gemacht ist, damit ich es überhaupt verstehen kann. Ja, und alleine dadurch kamen so viele, also Menschen würden, also viele würden das eben als Wunder dann dementsprechend für sich selbst ja dann auch, ja, das nennen. Und tatsächlich sind dann auch viele Dinge dann auch daraus entstanden. Ja, Menschen, die in das Leben kommen, Businesses, die starten, Dinge, die zum Beispiel auch plötzlich aufhören in Form von Geschäftspartnerschaften, die dann gar keinen Sinn mehr machen oder so. Ja. Und deswegen, wenn du dich leiten lässt, Gott wird dir immer das geben, was richtig für dich ist. Ja, und ich finde auch richtig ist so, ist ein Begriff, das nicht nur ins Positive geht, sondern natürlich, wie wir es auch auffassen, positiv oder auch negativ, aber am Ende des Tages wirst du sagen, ja, es war richtig, dass es genauso gekommen ist.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Yes, und du hast ja auch gesagt bezüglich dem Business, und ich hatte ja auch im Intro auch noch erwähnt, mit deiner finanziellen Unabhängigkeit und auch der Glaube an dich selbst. Als du dein Business gestartet hast, ja, hast du so einen starken Glauben an dich selbst gehabt oder ist es denn gestartet, beziehungsweise ist es so schleichend dann gekommen? Wie können wir uns das vorstellen?
Also, ich mag deine Fragen, deswegen überlege ich, wie ich da die perfekte Antwort gebe, die es ja nicht gibt. Als ich mein Business gestartet habe, muss ich erstmal sagen, dass ich sehr viel Angst hatte. Weil, wo ich mein erstes Business gestartet habe, war ich noch Angestellter und habe immer schon gewusst, ich lebe nicht meine Wahrheit, wenn ich angestellt bin. Weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die das toll finden und ich respektiere und wertschätze das. Aber ich war nie der Angestellte. Ich war dafür viel zu rebellisch, habe viel zu viel meine Kreativität leben wollen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt sehr gut verdient. Ich habe in der Schweiz gelebt, war Vertriebsleiter, bin damals mit meiner Freundin, mit der ich mich dann getrennt habe oder sie sich von mir getrennt habe, in das tiefe Loch gefallen, habe ich dann dennoch die Entscheidung getroffen, weiter in der Schweiz zu bleiben. Ich habe jetzt ja nicht die ganze Story erzählt. Und habe dann aber gemerkt, da ist das in mir, das möchte im Leben noch was tun und was erleben. Und habe dann meine eigene erste Firma gestartet. Und das war alles andere als Selbstvertrauen. Das war Hals über Kopf, wie man heute so schön sagt. Aber ich habe gewusst, es ist in dem Moment das Richtige. Ja? Gott will, dass ich die Veränderung durchlebe, dass ich mich traue, dass ich mutig bin, dass ich was Eigenes mache. Und ich muss schon sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt geglaubt, ich habe ein Selbstvertrauen. Jetzt kommt wieder dieses äußere Selbstvertrauen. Aber rückwärts betrachtet kann ich heute sagen, das war alles nur inszeniert. Das war Show. Ja, das war der Traum nach dem großen Geld. Wir haben damals eine Firma gegründet. Wir haben Krypto-Hardware gekauft, also quasi die Rechenleistung, die Rechenkarten, Grafikkarten gekauft und getradet. Wir waren einer der ersten, als der Krypto-Hype losging. Und das war ein riesen, riesen Geschäft. Also ich kann dir sagen, dass von heute auf morgen so wie eine Netflix-Serie plötzlich bang, ja, also wir haben es geschafft. Ey, yo, wir sind die Besten. Yo, cool. Und dann, du glaubst nicht, schon wieder das Thema. Ich habe eine Person kennengelernt, mein damaliger bester Freund. Ich dachte, er ist der Bruder an meiner Seite, mit dem ich alles machen kann. Und dann wieder das Thema Enttäuschung, wurde von ihm nicht nur sehr verletzt, also sondern auch betrogen, also geschäftlich betrogen auf das Übelste. Also so, kennst du das, wenn du, wenn was passiert in deinem Leben und du kannst es nicht verstehen? Also das ist so, du, mein Bruder, mit dem ich alles erlebt habe, ja, und es kam dann irgendwann raus. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich das heute mache, weil das war für mich so wirklich der Tod, sage ich dir. Ich hatte kein Selbstvertrauen mehr, als das rauskam. Ich war komplett am Ende, weil ich das nicht realisieren konnte. Ja, ich habe nicht realisiert, wie man sowas machen kann. Ich habe ihm vertraut, ich habe das ganze Geld in die Firma investiert. Und dann plötzlich von heute auf morgen, hey, kam so eine Nachricht, kennst du oder wie gut kennst du den? Ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich sowas nicht tue. Und das war für mich so, okay, was willst du von mir? Ja, so wirklich, ich habe nach oben geschaut, so, was willst du? Es macht gerade keinen Sinn. Und dann bin ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Und heute bin ich dafür super, super dankbar, weil das war wirklich Ground Zero. Ja, das war wirklich Ground Zero. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich an, wirklich bei mir selber alles aufzuarbeiten. Und habe dann alles in meinem Leben verändert. Also alles, 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 alles. Geprüft, welche Menschen lasse ich in mein Umfeld rein. Ich habe darauf geachtet. Ich habe die Beziehung zu Gott intensiviert. Ich war alleine reisen. Ich konnte nie alleine sein. Ich war alleine in Thailand, war tagelang nur meditieren in der Stille. Und das hat so viel bei mir verändert. Also wow. Und deswegen kam ich dann irgendwann auch zum Coaching, um jetzt mal die Brücke zu machen. Weil diese Transformation haben Menschen erlebt. Deswegen rede ich ja heute von Transformation. Die haben gemerkt, da ist jetzt ein neuer Mensch. Ja, weil man hat sich gefragt, wie konnte der das überleben, der Junge? Also, das muss man sich mal vorstellen. Von null. Ja, von null. Ich komme aus einer armen Familie. Kein Geld, gar nichts. Ja, so, wir hatten nichts auf wirklich Millionär, ja, also Selfmade-Millionär in 2 Jahren. Und dann wieder komplett am Boden. Ne? Und wenn du dann nochmal aufstehen kannst, das hat schon was zu heißen. Also, ich sage das jetzt nicht im Sinne von, ey, yo, ich bin besser als du, weil das bin ich nicht. Aber ich hätte zu dem Zeitpunkt auch nicht geglaubt, dass ich es jemals wieder auf die Beine schaffe. Weil das tut schon echt weh. Vor allem menschlich tut das sehr weh. Nicht, das Geld ist egal, auch wenn das viel Geld war. Aber dann nochmal Menschen zu vertrauen, das war echt hart. Ja, das war echt hart.
Also du hast dann aber durch diese Situation, was ja auch passiert ist, auch eine gewisse Resilienz dann auch aufgebaut. Und nachdem du dich ja auch mit verschiedensten Themen ja auch auseinandergesetzt hast und daran gearbeitet hast und dich direkt konfrontiert hast damit, ne?
Absolut, absolut. Ja, wie du schon schön sagst, ich mag das Wort Resilienz. Ich war immer ein sehr naiver Mensch. Ich liebe alle Menschen und jeder will das Gute von mir und jeder will mein Freund sein und ich bin der Freund von allen. Und ich habe dann ehrlich irgendwann durch dieses Erlebnis auch gesagt, ich prüfe das erstmal mit einem wachen Geist, mit einem wachen Herz. Welche Begegnung ist das gerade? Weil der Feind ist real, das weißt du selber. Es gibt den Feind, ja, es gibt das Gute und es gibt auch das Böse. Und es ist einfach in dieser Welt dem Bösen zu verfallen, weil das Böse sieht aus wie das Gute und fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen an. Und komm mit mir, das schnelle Geld. Er hat ja damals alles verkörpert, was ich wollte. Er hatte Frauen, er hatte Erfolg und kam in mein Leben, wie der Feind halt zu Jesus kam, so auf die Ebene, hat mir das tolle Leben gezeigt und ich war auf einmal so besessen davon. Und das war am Ende vom Tag das Trennen, das Betrügen, auch wenn es dann schlecht aussah, war das für mich auch wieder Gott. Weil er das mir weggenommen hat, weil er gesagt hat, Junge, das ist nicht dein Leben. Ja, auch wenn es so schön aussieht. Und das habe ich alles erst später entdeckt, aber klar, in jedem negativen Erlebnis, was wir bewerten, steckt oft immer das Gute. Es sieht zwar in dem Moment nicht so aus. Warum habe ich meinen Partner verloren? Warum habe ich, keine Ahnung, sage ich mal, warum habe ich das Geld verloren? Aber ich glaube, da wirkt sehr oft Gott mit. Und heute bin ich ultra dankbar. Also ich bin heute kein Millionär mehr, das kann ich offen sagen. Aber ich habe andere Millionenschätze bei mir selbst, mein Sohn, meine Freundin, Gott, ja. Und Geld ist vergänglich und es ist definitiv nicht mehr heute der Mittelpunkt meines Lebens. Also gar nicht mehr. Ich bin dankbar, es geht mir gut. Ich danke Gott für alles, ja, aber ich bin nicht mehr abhängig davon. Das war ich damals, ja.
Sehr spannend, dass ja, Gott in verschiedenen Art und Weisen ja auch wirkt. Und das zeigt mir auch wiederum an deiner Story, dass das, was ja vermeintlich ja auch schlecht ist, eigentlich das Gute ist und du dann dementsprechend den Zugang dann auch wieder findest, ja, zu Gott, zur Liebe, zur bedingungslosen Liebe. Und da möchte ich auch so ein bisschen da in diese Richtung gehen, weil in vielen Religionen wird dann auch bezüglich der Liebe ja auch gesprochen und auch der bedingungslosen Liebe. Und wie würdest du denn bedingungslose Liebe denn definieren?
Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil dieses Suchen, mein Lieber, nach bedingungsloser Liebe kann einen sehr, 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 ich muss jetzt überlegen, was ich dazu sage. Aber es kann einen sehr verrückt machen, weil wir denken immer, wir müssen bedingungslos lieben. Ja, das ist ja immer das, was uns gesagt wird. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, meiner Erfahrung nach. Ich teile das immer. Ich glaube, Gott liebt uns bedingungslos, aber wir Menschen, wir sind nicht in der Lage, permanent bedingungslos zu lieben. Das ist das, was ich, vielleicht siehst du es anders, ist völlig in Ordnung, da bin ich in meiner Wahrheit. Das ist genauso wie das Thema Abhängigkeit. Man sagt immer, Abhängigkeit ist was Schlechtes, aber es ist nicht schlecht, weil Abhängigkeit von dem richtigen Menschen schafft ja auch Verbundenheit. Zum Beispiel, mein Sohn ist abhängig von mir. Ist das schlecht? Es ist nicht. So, es ist schlecht, wenn ich von meiner Freundin abhängig bin, weil ich sie liebe. Es ist nicht schlecht. Ich glaube, wahre Liebe kann nur entstehen, wenn wir uns abhängig voneinander machen, weil dann vertrauen wir uns. Wenn ich mich ja so unabhängig mache und sage, ich brauche dich nicht, wo ist die Liebe? Ja, durch die Liebe entsteht doch die Einheit. Und jetzt kommt ein Thema, was man bedingungslose Liebe nennt. Ich glaube, das ist so ein Konstrukt ein bisschen, weil mein Sohn, der liebt mich auch nicht bedingungslos. Ich sage dir ehrlich, es gibt manchmal morgens, ich werde wach, der schläft aktuell bei uns im Bett, der drückt mich weg, weil er keinen Bock auf mich hat. Ja, wirklich jetzt. Also, und jetzt kann mich das ja triggern und ich kann jetzt ja sagen, ey, guck mal, mein Sohn, der liebt mich nicht bedingungslos. Für mich ist das Liebe. Es gibt nur eine Form von Liebe. Und ich liebe jemanden nicht nur, weil er in den guten Taten, sondern ich liebe jemanden genauso, wie er ist. Das ist für mich bedingungslose Liebe. Das heißt aber nicht, dass ich permanent an diese Person denke. Ich denke auch nicht permanent an meinen Sohn, weil stell dir mal vor, ich würde jetzt permanent an ihn denken, dann könnte ich mit dir gar nicht reden, weil ich die ganze Zeit mit ihm wäre, weißt du? So, ich habe aufgehört, nach bedingungsloser Liebe zu suchen, ehrlich. Ich weiß, dass Gott mich bedingungslos liebt und ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und ich weiß, dass ich lieben kann, obwohl ich nie Liebe gelernt habe. Das hilft mir. Und wenn ich jetzt sage, bedingungsloser, da will ich immer noch mehr. Für mich persönlich ist es nicht wichtig. Für mich. Mir reicht Liebe. Liebe ist schön genug, Liebe zu erfahren. Ja. Und wenn manchmal guckt mein Sohn mich an, dann spüre ich diese bedingungslose Liebe und dann kann ich sie auch ihm geben. Und im nächsten Moment schlägt er mir ins Gesicht und dann denke ich mir so, ey, was ist das denn? Das stimmt doch.
Aber was ist denn hier los,
Die
ne?
Eltern werden das kennen, ja. Die Eltern werden das kennen, ja. Ja, das ist so hier. Das ist so. Von daher, ja, Liebe reicht mir. Ich bin mit Liebe gut aufgestellt.
Sehr schön. Und wenn wir jetzt deine Story uns rückblickend jetzt betrachten, was du in diesem Interview auch erzählt hast, wenn wir alles runterbrechen würden, ja, aus deiner Story, wenn du das auch kurz reflektierst, was sind so ein, zwei oder auch drei Haupterkenntnisse aus deiner bisherigen Story?
Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du an dich selbst glaubst. 100%. Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du weißt, dein bester Freund bist du. Und das hat nichts mit egoistisch zu tun, sondern wenn alles im Außen vergeht, die Freunde dich verlassen, du Streit mit den Eltern hast, das ist ja alles nicht, wie soll man sagen, normal, dass man ein gesegnetes Elternhaus hat. Das ist ja auch heute in der Zeit, ja, kommt es öfters vor, dass es Probleme zu Hause gibt. Dann gibt es da zwei, einmal dich und einmal Gott. Und du solltest mit beiden eine gute Beziehung haben. Mit dir selbst, in den Spiegel schauen können und zu 90% sagen, jo, bist ein guter Mensch, du hast Gutes getan. Und dann gehst du mit dem Gefühl ins Bett. Das heißt, der Glaube an dich selbst ist super, super wichtig. Ja, der ist super, super wichtig. Das zweite ist, dass du dich immer wieder reflektieren solltest und zwar dir die Frage stellen solltest, wie oft bist du jetzt in der Liebe und wie oft bist du im Mangel? Weil wir alle kommen in den Mangel. Das ist normal, das ist menschlich. Wir denken manchmal, wir sind nicht gut genug. Wir, gerade als Mann, das Thema Sicherheit, es läuft beruflich nicht und jetzt kann ich der Familie keine Sicherheit bieten. Also, wie gesagt, erstens der Glaube an dich selbst, zweitens die Fähigkeit, sich zu reflektieren, die Gott uns gegeben hat. Ja, dass man sich einfach reflektiert. Manchmal schafft man es im Moment, manchmal schafft man es erst danach. Und drittens, dass man wirklich auch bereit ist, ich sage das wirklich, dieses Inner Engineering zu betreiben. Das ist nichts Schönes, weil wenn du das erste Mal anfängst, in dich reinzuschauen und anfängst, gewisse Dinge umzuprogrammieren, dann tut das erstmal weh. Ja, das ist erstmal unangenehm, weil man muss sich erstmal selber eingestehen, dass man vielleicht nicht immer der ehrlichste Mensch war, dass man vielleicht nicht immer nur in Liebe gehandelt hat, dass man vielleicht nicht immer nur an alle gedacht hat, sondern vielleicht erstmal an sich selbst. Und dieses Erkennen, das tut weh. Das ist ein Erwachungsprozess, nenne ich den immer. Ich weiß, das ist im Glauben immer so, ne? Aber ich nenne es wirklich so, also aufwachen. Man wacht auf aus diesem Traum, den man gelebt hat. Und ich glaube, dann die Bereitschaft mitzubringen, dass man wirklich weiß, man kann alles verändern, das garantiere ich jedem Einzelnen. Auch wenn du jetzt gerade zusiehst und du denkst, ich bin gerade in einer Situation, wo es keinen Ausweg gibt, wo ich nicht weiter weiß, ganz sicher doch. Lass es dir gesagt sein von jemand, der schon öfters am Boden als oben war. Man muss aber bereit sein. Und da scheitern die meisten. Die meisten denken irgendwann, es geht nicht, es ist so, ich bin jetzt in dem Loch. Und wenn du nicht bereit bist, die Hand anzunehmen, weißt du, die dir Gott, ein Coach, wer auch immer reicht, dann kannst du noch so viele Hände runterwerfen in das Loch. Wenn du sie nicht nimmst, dann bringt es nichts. Ja? Ich glaube, das sind zusammengefasst die wichtigsten Punkte. Und vielleicht noch eine Sache, ja, die richtigen Freunde, das ist super wichtig, und sich selber verletzbar zeigen, dass man selber aufhört, gerade als Mann immer der Starke sein zu wollen, weil das schafft Tiefgründigkeit, dadurch habe ich heute meine Freundschaften. Ich glaube, das ist noch so ein Bonus, den ich mitgebe. Also sei nicht immer so auf stark und cool und hart, sondern zeig dich auch verletzbar. Das ist in Ordnung. Wir sind nicht perfekt.
Absolut, ja. Danke dir für die Ausführung. Und
Sehr gerne.
ja, lieber Hörer beziehungsweise auch Zuschauer, wenn du diesen Podcast ja auch siehst, ja, nimm das auf jeden Fall für dich mit. Es gibt für jeden Menschen, für jede Situation, egal was für eine Situation du gerade steckst, ja, gibt es immer Hoffnung. Verlier sie bitte nicht und arbeite an dir. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der sagt, hey, der Adrian, der ist so ein cooler Typ und ich will mehr von ihm erfahren. Ja, wie kann man dich denn überhaupt kontaktieren, beziehungsweise wo bist du denn überall präsent?
Ich bin tatsächlich aktuell überwiegend auf Social Media aktiv. Ich nutze nur Instagram, weil, sag dir ehrlich, ich bin nicht mehr so auf dem Modus, dass ich jetzt super viel machen muss. Die Leute finden zu mir, das ist das Schöne. Ja, mein Marketing ist, die Leute finden mich, das finde ich schön. Deswegen reicht mir erstmal Instagram. Ich heiße dort Adrian Inspiration, also Adrian.inspiration. Und da darf die Person, die sich davon inspiriert fühlt, gerne mir schreiben, ja. Und dann kann man sich gerne persönlich kennenlernen. Also entweder wirklich persönlich mache ich gerne. Ich lebe in Berlin, also gibt's guten Kaffee, kommt gerne vorbei. Oder halt über ein ganz normales Telefonat oder Zoom. Und ich freue mich von jedem zu hören. Also auch wenn man nicht sagt, vielleicht der geht mit mir in Resonanz, auch konstruktiv. Jedes Feedback finde ich schön. Bitte immer dazu eingeladen, mir das Feedback zu geben. Das freut mich. Und ansonsten einfach melden. Ich helfe gerne, wo ich kann, sage ich ganz ehrlich. Ja, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn man in so einer Situation ist. Und dann fühlt man sich vielleicht inspiriert von den Menschen. Und das war damals ja mein Bruder. Und es hat mir sehr geholfen. Deswegen liebe ich es auch, anderen zu helfen. Das ist ja, ich glaube, meine höchste Energie habe ich immer dann, wenn Leute mir sagen, Adrian, ey, nach einem Telefonat, mir geht's gut und danke. Und ich habe mit meiner Mutter geredet, das höre ich oft. Und das gibt mir so ein richtiges Leuchten, wie vielleicht von einem Designer, der eine Webseite baut. So, ich habe mich echt mal gefragt, was macht dich glücklich? Mich macht es echt glücklich, anderen zu helfen. So, das ist mein höchstes, wie sagt man? Man sagt im Spirituellen so highest excitement, also die höchste Freude, die ich habe, ja.
Sehr interessant. Und ich werde deine Kontaktdaten in die Shownotes mit reinpacken. Deshalb schau jetzt direkt mal hier rein. Und ja, gestatte Adrian einen Besuch ab. Ja, hinterlasse sehr gerne dein Feedback. Und wir sind jetzt schon auch am Ende des Interviews angelangt, Adrian. Es hat mich mega gefreut. Vielen Dank für die Ausführungen und die Einblicke in deiner Story. Da waren wirklich sehr, sehr gute Einblicke und Nuggets ja auch dabei, die jeder Hörer, beziehungsweise auch Zuschauer für sich mitnehmen kann. Und nochmals vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Podcast.